Nacht zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik, guten Tag.
4 Tage Woche. Das ist. Habe ich da direkt ein gutes Stichwort
getriggert.
Ja, ich verstehe, ich sehe schon, du bist da interessiert an dem Thema. Dann lass uns das doch mal diskutieren. Wir hatten ja jetzt im letzten Jahr schon eine Folge zum Thema Generationenkonflikt und die jungen Leute sind alle vermeintlich faul und dumm oder dumm, man weiß es nicht so genau. Aber bei der 4-Tage-Woche, die Idee, nur noch 4 Tage in der Woche zu arbeiten, was hältst du davon?
Ich finde es einfach nur unglaublich. Mir bleibt regelmäßig die Spucke weg. Aber nicht nur bei der 4-Tage-Woche. Ich würde vorschlagen, wir sollten das noch ein bisschen das Thema weiterfassen.
Ja.
In die gleiche Kategorie gehört für mich die frühere Verrentung. Ja. Die in Deutschland mit Milliarden subventioniert wird. Das ist in meinen Augen der totale Wahnsinn. Mir ist völlig schleierhaft, was sich die Leute damit denken, also die politischen Entscheidungsträger, wenn in dem Kontext, das sage ich jetzt ganz bewusst ein bisschen krass, ja, Nachdenken überhaupt der adäquate Begriff ist. Also was da angerichtet wird, das ist unglaublich und das wird uns in so große Probleme stürzen, die wir aber erst in ein paar Jahren merken. Das ist unglaublich eigentlich. Also was du angesprochen hast, ist ja wahrscheinlich, dass man zunehmend hört, dass insbesondere junge Leute den Anspruch haben, keine 5 Tage mehr zu arbeiten, sondern nur noch 4 Tage in der Woche zu arbeiten.
Ja, genau.
Und dass es natürlich viele Firmen gibt, die dem auch folgen. Aber natürlich nicht, weil sie denken, ach, das ist ja super, sondern weil inzwischen das Fachkräfteproblem, und das ist ja gerade das Paradoxe an der ganzen Situation, so gigantisch ist in Deutschland, dass die Firmen diesem Wunsch entsprechen müssen, weil ansonsten macht die Fachkraft nämlich ganz einfach was, sie geht woanders hin, wo sie es kriegt. Das ist ein Verhandlungsergebnis. Und gleichermaßen spüren die Leute ja offensichtlich viel zu wenig Verlust an sozusagen an Einkommen, dass sie sich das alle leisten kann. Das ist für mich auch ein Zeichen unserer völlig übersaturierten Gesellschaft, dass sie sagen, oh, was soll ich denn Geld verdienen? Es geht mir auch so gut und deswegen muss ich nicht arbeiten. Das ist ja so die Attitüde, die ein bisschen drin steckt, die im Übrigen genauso drin steckt, wenn fitte Leute mit 63 in den Ruhestand gehen und da natürlich ein paar Abschläge hinnehmen oder nach 45 Beitragsjahren in den Ruhestand gehen, im Zweifel ja ohne Abschläge.
Ja.
Das alles scheinen die Menschen ja gar nicht in irgendeiner Form finanziell so stark zu spüren. Das scheint ja keine krassen Einbußen an Lebensqualität oder verfügbarem Einkommen und so weiter mit sich zu bringen, dass es das wert ist. Aber das Problem, was damit produziert wird, ist, uns fehlen ja diese Arbeitskräfte massiv. Und die weniger Arbeitskräfte, die bleiben, die helfen ja, das alles quer zu finanzieren und zu subventionieren. Die Subventionen, die Herr Halder verteilt, ja, für die sozusagen abschlagsfreie frühere Rente oder frühe Rente, ja, die bezahlen ja die, die halt doch noch länger arbeiten und dabei sind und eben 5 Tage oder 6 Tage die Woche arbeiten.
Ja, wobei, also wenn man jetzt mal die nackten Zahlen sich anguckt, da kam jetzt vor kurzem, wurde noch die Statistik veröffentlicht, dass wir in 2023 die größte Anzahl an Erwerbstätigen in Deutschland jemals hatten. Das heißt, dieser Fachkräftemangel, der immer so kolportiert wird und der sicherlich auch spürbar ist, deckt sich aber nicht mit den Zahlen, dass wir so viel Erwerbstätige in Deutschland derzeit haben, wie wir sie jemals hatten. Und das,
also die Statistik kenne ich nicht, aber ich unterstelle, dass das an irgendeine Schönrechnerei ist. Weil das, was wir jeden Tag, also du mit Sicherheit, so wie ich erlebe das, wenn ich Beratung mache, wenn ich zu tun habe mit irgendwelchen Unternehmen, jedes Unternehmen tutet ins gleiche Horn. Wir brauchen Leute, wir haben keine Mitarbeiter. Und das spüre ich auch. Ich sehe das ja an Unternehmern, denen ich selbst beteiligt bin, wie schwer es ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Wir sehen Restaurants, die schließen. Die schließen aber nicht, weil keine Gäste da sind, sondern weil keine Mitarbeiter da sind. Ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, wir waren jetzt zwischen den Jahren, waren wir essen in einem unserer Lieblingsrestaurants in der Pfalz. Die hatten normalerweise 2 Gasträume, das ist ein Ehepaar, die wir kennen, und die hatten so ein kleines Team. Die haben gesagt, sie haben jetzt alles umgestellt, sie bespielen nur noch einen Gastraum und sie machen das zu zweit. Also er ist Koch und sie macht einen Service. Da habe ich die Augen gestellt und habe gesagt, hä, erzählt mal, wieso? Lief doch so super, man hat doch bei euch gar nicht einen Platz bekommen. Und dann hat er erzählt, oh Christian, du glaubst nicht, wie mich das stresst, wenn man so viele, wenn man ein großes Restaurant hat und ständig auf Leute angewiesen ist, die heute anrufen, sie können heute Abend nicht und sowieso überhaupt keinen Bock haben, am Wochenende oder an irgendwelchen Feiertagen zu arbeiten, denen ständig hinterher zu rennen, immer mehr zu zahlen und die Wünsche zu erfüllen, das funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, alles zu verkleinern. Wir machen dieses Restaurant jetzt nur zu zweit. Meine Frau im Service, ich in der Küche. Und am Ende des Tages haben wir viel, viel, viel weniger Stress und verdienen genauso viel Geld.
Ja, ich bin jetzt hier auf der Seite vom Statistischen Bundesamt und die haben jetzt hier quasi seit 1992 die Veränderung der Erwerbstätigkeit insgesamt und nach den Wirtschaftsbereichen. Und zwar eine relative Veränderung in Prozent. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer positiv gewesen. 2020 war es mal negativ durch die Corona-Krise. Mhm. Aber die Zahl der Erwerbstätigen ist in den letzten Jahren immer weiter raufgegangen. Jetzt muss man überlegen, erwerbstätig heißt nicht auch Arbeitsstunden. Wenn ich jetzt nur halbtags arbeite, zählt das wahrscheinlich auch in die Statistik mit rein, wenn jemand nur 20 statt 40 Stunden arbeitet. Aber dieser demografische Wandel, der uns droht, wenn die Babyboomer dann alle in Rente gehen, das kommt ja in den nächsten Jahren, da sind wir im Moment noch nicht. Das heißt, also die Arbeitskraft an sich ist noch da. Ist dann, also sind die Leute schlechter im Job? Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Haben wir ja schon mal diskutiert, dass das Gejammer früher auch groß war. Oder, also woran liegt das, dass vielleicht der Eindruck entsteht, ich kriege es nicht geschafft, weil vielleicht sind es immer mehr Aufgaben, die ich erledigen muss, als man will. Wir kennen es ja selber an der Hochschule. Ne? Wir sind ja nicht nur für Lehre und Forschung da, wir haben ja auch viel Administratives zu tun, was Zeit kostet, ohne dem eigentlichen Ziel, nämlich Lehre und Forschung zu dienen. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass der Eindruck entsteht?
Nee, ich glaube, man muss da zwei sagen. Also ich bedauere es gerade ein bisschen, dass es jetzt so spontan war. Ich hätte mich ansonsten mehr darauf vorbereitet. Ich sage jetzt nur, was mein Bauchgefühl dazu ist. Wir erleben natürlich, und das ist ja auch wichtig, um unser Generationenproblem irgendwie zu bewältigen, wir erleben ja ein permanentes Wirtschaftswachstum.
Ja.
Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft auch. Ja, es gibt zwar viele, die das inzwischen schon in Frage stellen, ob wir das überhaupt benötigen, aber um sozusagen die steigenden Kosten für unseren Staatsapparat, für die Gesundheitsversorgung, für das Rentensystem bewältigen zu können, brauchen wir Wachstum. Und wir haben ja auch seit vielen, vielen Jahren Wirtschaftswachstum.
Ja.
Insofern ist es nicht überraschend, dass das Personal, was benötigt wird, auch steigt. Wir müssten jetzt mal vergleichen, wie viel Wirtschaftswachstum und wie viel geleistete Stunden. Und das müsste man, glaube ich, sinnvollerweise vergleichen. Und da ist jetzt meine Hypothese, wird es nicht so aussehen, als ob sich das alles gleich das große Problem in Luft auflöst, an was ich sowieso nicht glaube, weil das Problem sehen wir und spüren es jeden Tag. Dann ist es vielleicht eine Verschiebung von bestimmten Berufen, die wir aber brauchen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Handwerksunternehmen und so. Ich kenne so viele Handwerksunternehmen im Rahmen meiner Immobilienthemen, die ganze Zeit nur rumjammern und sagen, wir finden keine Leute, wir brauchen Leute. Vielleicht verschiebt sich da auch strukturell etwas, dass die Leute viel weniger Jobs machen, die sie mit Händen machen, wo sie eine solide handwerkliche Ausbildung für brauchen. Vielleicht steigen gerade die Verwaltungsjobs an und vielleicht sind das lauter, das, ich sage das jetzt so ein bisschen frech natürlich auch, vielleicht sind das in der Statistik, vielleicht sind die wesentlichen Treiber irgendwelche Teilzeitjobs, die in Verwaltungsstellen auflaufen. Das kann schon sein. Das muss man, glaube ich, mal trennen und differenziert betrachten. Und wenn das so ist, kann man, glaube ich, nicht sagen, alles gar kein Problem, in der Summe wachsen wir doch permanent. Ja? Ich glaube, wenn die Leute so viel weniger arbeiten, wir sie aber eigentlich dringend brauchen, erstens, und zweitens, früher in Rente gehen, obwohl wir doch sie und ihre Kompetenz so dringend brauchen, dann läuft in unserem Land total gewaltig was schief.
Ja, ich habe tatsächlich hier parallel mal geguckt, die Erwerbstätigen und das ist ja das Entscheidende, die geleisteten Arbeitsstunden, das ist ja eigentlich die Kennzahl, von 1970 bis 2022, da war es nämlich so, die Erwerbstätigen haben sich von 1970 bis heute quasi verdoppelt, weil natürlich vorhin ganz viele Frauen in den Job eingestiegen sind. Und das war ja dann, früher, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da war es ja, also durfte der Ehemann, musste genehmigen, dass seine Frau arbeiten geht. Ne?
Also, die guten alten Zeiten.
In der guten alten Zeit, genau. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen, solche Situationen. Aber dennoch, wenn man jetzt mal die geleisteten Stunden sich anguckt, die geleisteten Arbeitsstunden, die sind auch hoch. Also 2022 waren es tatsächlich die meisten geleisteten Arbeitsstunden mit mehr Erwerbstätigen. Das heißt, die Kennzahl geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen, das ist kontinuierlich zurückgegangen von 1.900 im Jahr 1970. Das heißt also, eine Person, eine Erwerbstätige hat im Jahr 1970 noch 1.966 Stunden gearbeitet. Heute sind es nur noch etwas über 1.300.
Naja, guck mal, was das für ein Einbruch ist. Aber das ist, glaube ich, diese Teilzeitwelle, die da dazu kommt. Und was du angesprochen hast, wenn Frauen, die sich dann eine Zeit lang um Kinder kümmern und dann irgendwann Teilzeit wieder einsteigen, das ist ja, glaube ich, genau der Effekt. Da haben wir ja wahrscheinlich auch viel Arbeitskraft her gewonnen.
Genau. Wobei also erstmal in absoluten Zahlen natürlich an Erwerbstätigen, aber die geleisteten Stunden sind natürlich zurückgegangen. Denn wie du sagst, und das ist immer noch auch heute noch das klassische Familienbild, der Mann ist der Hauptverdiener, der verdient ja dann auch mit dieser Pay Gap, die ja immer diskutiert wird, verdient beim gleichen Job meistens mehr als eine Frau. Und dann muss die Frau sich um Anführungszeichen Haus und Hof kümmern, ne? Der Beruf der Hausfrau, so wie das in der guten alten Zeit war. Aber auch da gibt's ja gar nicht die Infrastruktur, dass du als Frau, und bleiben wir ruhig in diesem klassischen Familienbild, auch wenn moderne denkende junge Familien vielleicht anders denken, sagen, oh, dann bleibt der Mann zu Hause, das passiert in der Regel ja sehr, sehr selten. Wir haben die Kita-Plätze nicht. Die Schulen sind nicht in der Lage, die Kinder von morgens bis zum späten Nachmittag zu betreuen, weil natürlich auch dann wieder das Personal dafür fehlt. Dann siehst du aber in den Kindergärten, die finden ja auch keine Erzieherinnen und Erzieher. Aber da muss natürlich dann, die Infrastruktur muss ja passen, dass die geleisteten Stunden hochgehen, dass ich halt keinen Halbtagsjob habe, sondern vielleicht einen Dreivierteljob oder halt eine Vollzeitstelle habe. Aber das geht ja mit normalen Jobs. Also beide voll arbeiten, 40 Stunden die Woche und Kinder. Wenn du jetzt nicht noch die Großeltern hast, die dann die Kinderbetreuung übernehmen können, ist das ja schon echt schwierig.
Ja, natürlich. Ja.
Und das ist wegen ein Steuerungsinstrument, was du als, oder da muss der Staat ja auch wieder Dinge schaffen, denn das privat zu organisieren funktioniert ja auch nicht. Es gibt ja kaum privat geführte Einrichtungen, die das zu einem vernünftigen Kostenbeitrag leisten. Ja. Ja. Denn was hilft es mir, wenn ich arbeiten gehe und das ganze Gehalt
für die Betreuung drauf geht?
Für die Betreuung drauf geht. Also auch das kann ja nicht funktionieren, dass ich im Monat, weiß ich nicht, 3.000 Euro für die Kinderbetreuung zahlen muss und das ist mein Nettolohn, dann bleibe ich zu Hause. Warum soll ich mich denn dann kaputt schuften? Dann mache ich es doch anders. Das heißt, also der Rahmen passiert. Wobei, das geht schon ein bisschen weg von dieser 4-Tage-Woche. Ich meine, die Diskussion gab es ja in den 50er und 60er Jahren schon mal, ne, unter dem Spruch, samstags gehört Fatih Mir. Da hatten wir ja noch die 6-Tage-Woche.
Ich bin damals von der 6 auf die 5-Tage-Woche umgestiegen.
Ja. Und ich möchte mal behaupten, ohne dass ich jetzt recherchiert habe, die Argumentation, die wir heute haben mit, oh Gott, das ist das Ende und das geht gar nicht und dann bricht die Wirtschaft zusammen, wird es doch garantiert damals auch gegeben, aber auch die Einführung der 40-Stunden-Woche damals in den 1960er Jahren in Deutschland. Das wird doch wahrscheinlich aus Sicht der Arbeitgeberverbände ähnliche Argumente gegeben haben.
Naja, du musst natürlich sehen, in der Zeit waren ja noch extreme Effizienzgewinne drin in der Produktion. Deutschland war ja damals sehr, sehr produktionslastiger als heute. Ja. Und durch Automatisierung und Technik konnte da natürlich extrem viel kompensiert werden. Ja. Aber heute, da gab es ja einen gigantischen Strukturwandel in den letzten 50 Jahren. Ja. Ob heute noch diese Effizienzgewinne in dem Ausmaß drin sind, da möchte ich ein Fragezeichen dahinter machen. Und ich frage mich, ob eine gute Politik nicht in der Situation, in der wir uns befinden, nicht nur um Wählerstimmen zu ergattern, das unterstelle ich mal, sondern versucht zu verstehen, wo ist das Problem, nämlich dass wir diese Wertschöpfung dieser Personen brauchen, also der Alten und auch der Jungen, die nur 4 Tage arbeiten wollen, also die Alten, die früher in Rente wollen und die Alten, die nur 4 Tage arbeiten wollen, und hier die richtigen Incentives und Strukturen zu setzen, damit wir das für unser Land, für unsere Wertschöpfungskraft irgendwie behalten. Und das ist in ganz vielen Facetten wertvoll. Es ist vielfach nachgewiesen worden, dass wenn Leute länger arbeiten und am Leben teilhaben, sie auch viel weniger Krankheiten, insbesondere psychosomatische Krankheiten, entwickeln. Mhm. Da erleben viele Leute, wenn sie in den Ruhestand gehen, zunächst mal durch diesen Wandel, der dann stattfindet im Lebensmodell, auch ein Tiefpunkt. Und wenn man das ein bisschen anders gestaltet, ist es viel, viel sanfter und viel besser. Ich habe meine eigene Mutter als hervorragendes Beispiel vor Augen. Die ist im letzten Jahr 70 Jahre alt geworden und hat, bis sie 66 war, jeden Tag in unserer Firma gearbeitet, also 7 Tage die Woche. Hm. Und die ist kein unglücklicher Mensch. Und dann war sie irgendwann in so einer Art Ruhestand und hat gesagt, jetzt muss sie was machen. Und jetzt arbeitet sie das 4 Monate und den Rest arbeitet sie sozusagen karitativ. Und ich glaube, dass, wenn du die sehen würdest, die ist drahtig und fit und jung und im Kopf voll dabei. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich rauspicke. Da gibt es immer solche und solche Entwicklungen. Ja. Aber ich glaube, aktiv am Leben teilzuhaben, gebraucht zu werden. Und wenn man älter ist, dann halt auch nicht mehr Vollzeit, dann gern 4 oder 3 oder 2 Tage. Ja? Das wird doch auch helfen, um die Leute sozusagen geistig und körperlich gesund zu halten.
Ja, aber warum? Also, auf der einen Seite wird dann immer auf die Jugend geschimpft, die kein Interesse hat, mal anzupacken und mal hart zu arbeiten. Aber am anderen Ende gehen ja dann die 60-jährigen Erwerbstätigen dann früher in Rente mit Abschlägen, wie du ja sagst. Das heißt also, auch denen fehlt ja dann offensichtlich der letzte Schritt, um zu sagen, nee, komm, ich gehe jetzt bis 65, ich schaffe noch
das,
was.
Ja, Achtung, ich glaube, das wird zum Teil durch die falschen Anreize getriggert. Guck mal, wir haben ja jetzt die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Also wenn jemand in der Generation mit 15 angefangen hat zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen oder so, das ist jetzt nicht super ungewöhnlich. Ja. Da waren die Leute teilweise fertig nach der Volksschule, haben einen Beruf gelernt und seitdem gearbeitet. Ja. Ja. Dann sagen die, nö, 45 Jahre sind voll, ich bin jetzt 61, wenn sie mit 16 angefangen haben, ich gehe in Rente. Und wenn das jemand ist mit 61, ich kenne Leute, die sind mit 61, aber sehr, sehr, sehr gut beisammen. Das sind Leute, die haben total viele tolle Erfahrungen, die könnten noch ganz viel Beiträge leisten. Aber wir unterstützen das durch Gesetze, zu sagen, nö, geh doch in den Ruhestand, kriegst auch keinen Abschlag, obwohl der eigentlich vielleicht bis 67 arbeiten muss, kannst du 6 Jahre früher, kriegst trotzdem volle Rente. Das ist Wahnsinn, finde ich. Es setzt völlig falsche Anreize. Und da rede ich jetzt nicht über den Maurer, der vielleicht 45 Jahre lang bei Wind und Wetter auf der Baustelle und geschleppt hat und jetzt kaputte Gelenke hat. Über den rede ich nicht. Das sind medizinische Themen, die das verbieten. Logisch. Ja? Und auch dafür ist bei uns ja für alles gesorgt. Ich rede über Leute, die in diesem Sinne kerngesund sind. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Und ich unterstelle der Politik, dass das Kalkül ist, weil das nämlich so viele sind in dieser Generation, ja, dass es einfach um Wählerstimmen geht.
Ja. Weißt du, wie das in den anderen europäischen Ländern ist? Denn man guckt immer neidisch nach Frankreich, da ist das Renteneintrittsalter ja 60.
Ja.
So, und hier eine Seite oder eine Statistik von der Statista-Seite, die hier die Daten von der EU nutzen. Lebenserwartung dieser Generation liegt ungefähr bei 80 Jahren. Das heißt, die haben dann noch 20 Jahre im Durchschnitt zu leben. Und jetzt, wenn wir bei den Franzosen sind, bei den Italienern ähnlich, da gehen die Männer mit 65, die Frauen mit 60 Jahren in Rente. Wie kann das denn funktionieren? Also das ist ja dann eigentlich
die noch Länder, krasser. Das funktioniert ja in Italien auch nicht. Ja? Die haben ja alle die gleichen Probleme. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen hilft es ja nicht zu gucken, machen es die anderen vielleicht auch so falsch, dann ist es nicht so schlimm, dürfen wir auch so falsch machen. Wir müssen ja auf die Probleme schauen, die wir heute haben. Und müssen sagen, okay, wie sieht das Problem heute aus? Was rollt da gerade für ein Thema auf uns zu? Und wie können wir jetzt eine nachhaltige, vernünftige Politik machen, um in einer generationengerechten Weise das Problem irgendwie anzupacken und zu tackeln? Ja? Und ob das jetzt in Italien genauso schlecht funktioniert wie in Deutschland, sage ich, das ist doch gar nicht das rechte Maß. Wir müssen doch schauen, gerne auch aus einer europäischen Perspektive, weil diese Strukturprobleme sind in allen europäischen Ländern weitgehend gleich, mit einem kleinen Unterschied, dass die Italiener und Franzosen und die Spanier viel mehr vorgesorgt haben. Die ganzen italienischen Rentner wohnen nämlich nicht in einer Mietwohnung, die wohnen im Zweifelsfall in ihrer eigenen Wohnung.
Ja.
Die haben ein völlig anderes Kapitalfundament. Ja. Das ist gar nicht der rechte Vergleich. Ich finde, wir müssen gucken und sagen, was ist das Problem, was wir heute haben? Und haben wir die richtigen Instrumente am Start, um zu helfen, dieses Problem zu lösen? Und da mache ich ein großes Fragezeichen an ganz viele Entscheidungen, die heute in Berlin getroffen werden.
Ja, wie ist das denn an sich? Ich meine, die Rente ist jetzt dann auch nicht so üppig. Auch das ist natürlich wieder ein typisches Problem, insbesondere bei Frauen, die ja dann eine relativ kleine Rente bekommen oder dann, wenn der Mann dann stirbt, weil das ja auch, wir haben ja dieses klassische Bild, ne, dass der Mann ist dann meistens auch älter, stirbt früher, so, und dann bleibt die hinterbliebenen Rente für die Frau, die ja auch relativ gering ist. Das ist also ja auch schwierig, weil dann ja der Staat auch wieder eingreifen muss, um dich zumindest auf so ein Mindestniveau zu heben. Aber wenn wir jetzt nochmal die andere Seite betrachten, warum könnten denn die jungen Menschen sagen, warum soll ich mich kaputt malochen? Ich habe das bei meinen Eltern gesehen. Das ist ja dann meistens die Babyboomer-Generation, die sich ja wirklich durchsetzen mussten. Angespannter Arbeitsmarkt, also ein Überangebot an Arbeitskräften mit hoher Arbeitslosigkeit. Das haben wir jetzt im Moment überhaupt nicht und auch perspektivisch ist das nicht zu erwarten. Aber warum sagen die jungen Menschen, eigentlich brauche ich es nicht?
Ja, wir haben oft, triggern wir die gleichen Themen, weil ihnen gar nicht klar ist, dass es nicht so in ihrer Generation funktionieren wird und weil die ganz dringend den Freitag und den Samstag eigentlich noch arbeiten müssen um da Geld zu erwirtschaften, was sie in im besten Fall aktiengestützte private Altersvorsorge reinpacken, damit sie dieses lustige Zigeunerleben mit nur 4 Tagen arbeiten und dann vielleicht nur noch mit einem Tag arbeiten, auch im Ruhestand erleben können.
Ja.
Weil das System, was wir heute fahren, ist so nicht mehr finanzierbar. Es wird zu ganz großen Verwerfungen in unserem Land führen und wir marschieren offenen Auges darauf zu.
Boah, das
gerade die Generation, die jetzt noch so das Gefühl hat, die sehen das ja, die gucken ihre Eltern an und sagen, denen geht's gut, die sind Rentner, die haben ein schönes Leben, das will ich auch nur ein paar Jahre früher, aber keiner macht sich die Mühe auszurechnen, kann das eigentlich funktionieren, dass wenn ich dann dort einsteige, noch genug Geld da ist, damit ich auch früher in Rente gehen kann. Und da lohnt sich vielleicht schon der Blick auch in ganz andere Länder, wo das, also zum Beispiel auch nach Nordamerika, wo dieses System so gar nicht existiert, wo ich Leute sehe, die im Rentenalter arbeiten müssen. Obwohl sie das vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Und ich habe das eben ja so ein bisschen auch rosarot sicherlich ausgedrückt, wie zum Beispiel meine Mutter da noch arbeitet, weil sie das will. Ja? Aber da gibt es natürlich Leute, die wollen das gar nicht und fühlen sich vielleicht auch nicht mehr stark und fit genug dafür, weil sie halt nicht privat vorgesorgt haben, weil in diesen Ländern die staatliche Altersvorsorge viel, viel schwächer ist als bei uns heute noch. Aber das wird bei uns auch nicht mehr lange so sein.
Ich meine, ein guter Blick könnte ja sein nach Japan, weil die ja nur noch viel ältere Struktur oder Demografiestruktur haben. Die sind ja, ich sag mal, 10 Jahre in Anführungszeichen vor uns und müssen dann gucken, also da kann man vielleicht abgucken, was passiert, wenn eine Bevölkerung stark altert. Also wenn man jetzt mal guckt, die Statistik aktuell sind in Japan ungefähr 30% der Bevölkerung ist über 65. Bei uns in Deutschland sind das 20%, die über 67 sind. Das heißt also,
das ist schon ein Unterschied.
Das ist schon ein krasser Unterschied.
Ja.
Vor allem, weil Japan ja noch bevölkerungsreicher ist als Deutschland. Und auch da, ne, Japan stagniert ja als Hochtechnologieland auch. Ich glaube, die haben, auch der Blick von außen, echte Schwierigkeiten, dort sich weiterzuentwickeln, wirtschaftlich, obwohl es ja auch mal so ein Wirtschaftsmotor war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, Japan, Deutschland kann man da einigermaßen gut vergleichen. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass die eine Lösung haben für dieses Problem und die werden es ja noch viel früher treffen. Im Jahr 2050 sind 37% der Japaner über 65. Bei uns sind es in dem gleichen Jahr erst 26%. Also auch eine große Zahl. Aber das ist, also wie du sagst, eine sehenden Auges. Aber du kannst ja nicht sagen, ja gut, dann müsste alle mehr arbeiten. Warum soll ich als junger Mensch sagen, warum soll ich die Rente meiner Eltern erwirtschaften oder der älteren Generation? Diese Generationenverpflichtung sehe ich jetzt auch nicht ein. Die hätten ja selber vorsorgen können.
Ja.
Also, so könnte ich als junger Mensch argumentieren und sagen, also ja, alte Menschen Pech gehabt, hättet ihr mal vorgesorgt für eure Rente, ich erwirtschafte die nicht, sehe ich mich nicht zu verpflichtet.
Ja, gut, das ist lustig, weil fragt genau die Leute, ob sie selber für sich vorsorgen.
Ja, genau, das ist das Problem. Die Sorgen hat sie aber auch nicht vor.
Ja, genau.
Weil das, glaube ich, auch in den jungen Jahren gar nicht groß transportiert wird. Also bei uns in meiner Familie war das nie Thema. Also an sich Finanzen war nie irgendwie mal Thema, dass mir das erklärt worden ist. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass die sich, also aus der Schule, ich meine, es gibt ja immer die Diskussion, dass man mal so ein Fach Wirtschaft einführen
müsste. Ja, das ist auch wichtig. Ja, ja.
Also
aber gut, es gehört natürlich, also da gehört aber schon auch intrinsische Motivation dazu. Also eigentlich denke ich, von gut gebildeten Menschen muss man doch erwarten, dass sie sich ganz systematisch und strukturiert über genau diese Dinge Gedanken machen. Ich kenne zum Beispiel ein studiertes Paar, haben jetzt ein Kind gekriegt, und das ist für mich frustrierend auf eine gewisse Art und Weise, wie wenig systematisch die sich um diese Sachen kümmern und in ihrer Altersvorsorge. Und völlig perplex war ich, als mir erklärt wurde auf Nachfrage, einfach nur aus Neugier, weil ich natürlich auch die Position dieser Generation gern verstehen möchte. Warum soll man das machen? Weil wir erben ja eh.
Ja, klar. Wenn du aus diesem Klientel kommst, hast du natürlich dann den Eindruck.
Die kommen nicht aus einem Multimillionärshaushalt, aber die erben irgendwann mal Omas oder Papas Häuschen. Und da sagen die, na, da ist doch dann schon Fundament da. Das ist so die Attitüde. Und deswegen können wir doch alles, was wir heute verdienen, rauspulvern. Am liebsten in einer Viertagewoche, sage ich mit einem zwinkernden Auge.
Ja, genau. Das ist, die Frage ist ja, was willst du? Ne? Wenn man jetzt mal an die Generation unserer Eltern denkt, die also heutzutage gefühlt, jeder fährt zweimal im Jahr in Urlaub, leistet sich, gönnt sich viel mehr. Also meine Eltern, da waren die Urlaube einmal im Jahr und auch deutlich spartanischer. Und wir sind noch nicht um die Welt gejettet. War alles grundsolide, aber klar, wenn du dann sagst, du willst das Eigenheim haben und finanzieren, dann gehen halt andere Dinge nicht, dass man da sich regelmäßig das neue iPhone und irgendeinen anderen Krimskrams noch kauft, also viel Freizeit gestaltet. Das war, glaube ich, in der älteren Generation auch noch anders, als das vermeintlich heute ist. Aber Abschlussfrage: Wird sich das System nicht einrenken? Also, wir sagen immer so oft, der Markt regelt das schon. Wird er das regeln können? Also kann man sagen, ja gut, dann macht halt eine 4-Tage-Woche. Denn ansonsten könnte sagen, gut, dann arbeite voll, dann reduzieren sie auf 80% Arbeitszeit, dann haben sie auch eine 4-Tage-Woche. Und die Arbeitgeber müssen es ja sogar mitmachen, weil sie sagen, lieber 80% als 0% Arbeitskraft.
Ja, genau, wie eben gesagt. Also, ja, der Markt wird es bestimmt irgendwann regeln, aber ich befürchte, dass es mittelschwere soziale Verwerfungen zwischendurch geben wird. Weil natürlich die Mentalität da ist, Staat bezahlt, und dann müssen wir mal gucken, wo wir das jetzt herholen, auch wenn wir selber ein bisschen Schuld an der Misere haben. Also ich glaube schon, dass der Markt da viel regelt und da eingreifen wird, aber es wird bestimmt zu erheblichen Sozialverwerfungen kommen, da bin ich mir eigentlich sicher, die wir in Deutschland in dieser Form bisher nicht so kennen.
Ja, das ist dann, müsste eigentlich alle entwickelten Industrienationen treffen, weil die ja alle eine ähnliche Bevölkerungsstruktur haben, und auch Großbritannien, die Vereinigten Staaten, die ein ganz anderes Sozialsystem haben, was deutlich, also viel, viel härter ist als in Deutschland. Deswegen, also das, den Luxus, den wir uns leisten, das halte ich für sehr sinnvoll, diese soziale Marktwirtschaft. Aber ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, wo die Reise hingeht. Aus unserer Akademikerbrille wird das schon alles funktionieren, aber ich weiß nicht, wenn ich als normaler Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, muss ich mich damit wahrscheinlich auseinandersetzen. Und also letzter Aspekt ist natürlich auch, der Job sollte mir noch einigermaßen Spaß machen, dass ich nicht nur Dienst nach Vorschrift mache. Okay. Auch da ist ja ganz oft, das ist ja dann auch eher im amerikanischen Bereich, dass man dann häufiger den Job wechselt. Das hast du ja in Deutschland auch kaum. Ne? Der Traum scheint ja immer noch zu sein, ich arbeite irgendwo und bleib da 40 Jahre, so wie das früher war. Ich glaube, diese Wechselmöglichkeiten werden sich auch viel besser entwickeln, um dann als junger Mensch zu sagen, passt mir nicht, es macht mir keinen Spaß, das Umfeld passt nicht, der Chef ist ein Neurotiker oder was auch immer, dann gehe ich woanders hin. Das heißt, auch da werden sich wahrscheinlich dann die Arbeitgeber nochmal anpassen müssen. Das ist jetzt nicht nur dann der Kickertisch und das freie Obst in der Mittagspause, sondern ich muss auch ein vernünftiges Arbeitsklima schaffen, dass die Leute gerne bei mir arbeiten. Da muss man auch mal zwischen klare Worte finden. Aber ich glaube, auch das wird wichtig sein. Und wenn das Umfeld passt und es mir Spaß macht, Geld zu verdienen in meinem Job, ich vermute, dann wird es wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Also mir macht mein Job super Spaß, oder? Ja, eigentlich haben wir den geilsten Job der Welt, Christian, oder?
Jetzt bist du ein bisschen euphorisch, aber ja, es ist schon ganz okay.
Also man kann es ganz gut aushalten. Ne? Also auch Work-Life-Balance auf der Ebene, an der akademischen Seite, kann man es aushalten. Ne? Das ist etwas polemisch überspitzt dargestellt, aber ich glaube, wir kommen ganz gut über die Runden und uns macht der Job auch viel Spaß. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Aspekt, wenn du einen Job machst, der dir keinen Spaß macht, dann bist du nicht produktiv, dann hast du auch keinen Bock. Also du musst eigentlich Bock haben, morgens am Montag um 8 Uhr zur Arbeit zu gehen. Mhm. Nicht jeden Montag, aber die meisten Montage im Jahr. Mhm. Dann wahrscheinlich funktioniert das System dann besser. Und ich glaube, auch das haben viele Arbeitgeber noch nicht ganz geblickt, dass man ein vernünftiges Umfeld schaffen muss, das attraktiv ist. Das ist nicht nur Geld, sondern das ist halt das Gesamtpaket mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Homeoffice, ich weiß es nicht, ein Geben und Nehmen, damit das passt. Und ich glaube, dann kann das funktionieren. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was sich da, das wird jetzt ja nicht in 24 entschieden, sondern mal gucken, ob das... Das wird noch die ein oder andere Legislaturperiode dauern, bis sich das durchsetzt.
Mit Sicherheit.
Alle Verbände pro und contra sich da mal ausgetauscht haben. Ja. Das ist ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, also wir haben keine 4-Tage-Woche, sondern als gute Beamte eine 7-Tage-Woche und 24 Stunden. Von daher, wir sind eigentlich ein Musterbeispiel. Und das als Beamte. Wir lassen das mal so stehen, Christian.
Jawohl, das kommentieren wir nicht.
Genau, alles klar. Darf ich sagen, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gern.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, Henrik. Tschüss.
Ciao. Nächste Woche wollen wir uns mal wieder einem physikalischen Thema nähern. Da möchte ich das Thema der Kernphysik und der Kernspaltung mal beleuchten. Also wir haben schon ein paar Mal über die Kernenergienutzung in Kernkraftwerken gesprochen, aber die physikalischen Grundlagen haben wir uns bisher noch gar nicht angeguckt. Kennen Sie halt schon die Kernfusion, die haben wir in der Podcast-Reihe ja schon mal besprochen. Also die kann man aus kleinsten Teilchen, aus den Wasserstoffatomen dann Helium machen, dabei Energie erzeugen. Ist das vielleicht die Zukunft oder auch nicht? Aber die andere Seite, die wir auch schon seit vielen Jahrzehnten zivil nutzen in Kernkraftwerken, nämlich die Spaltung schwerer Kerne, der Urankerne, das gucken wir uns mal an, und zwar aus der physikalischen Brille. Wie sind Kerne, Atomkerne aufgebaut. Wie funktioniert das? Das Thema in der nächsten Folge. Und in 2 Wochen geht es dann weiter mit Christian Kamlott. Das Thema soll dann Agrarsubventionen oder Agrardieselsubventionen sein. Sicherlich auch mal ein ganz spannendes Thema mit Christian Kamlott als marktliberalen, subventionskritischen Gesprächspartner. Ich bin mal gespannt, was passiert. Das, wie gesagt, in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.